Ein anderer Ort, gelegen in Ostthüringen, die Zeit Herbst 1990. Sie ahnen es schon, ich lese ein Kapitel aus der Genesis blühender Landschaften. Die Metzgerei und Schankwirtschaft Kirchhasel hat überm Eingang ein neues Schankzeichen aufgesteckt, bunt und bei Nacht sogar beleuchtet, gespendet vom Brauhaus Schiffergold im Oberfränkischen, dessen Sudpfannen sich, seit auch dort die Zeche in harter Einheitswährung beglichen wird, bis ins Ostthüringische ergießen. Seitdem bleibt Arthur der Wirt auf seinen Vorräten an Saalfelder Grottenbräu sitzen. Wohl ist der Gerstensaft von jenseits des Rennsteigs um etliches teurer, dafür ist er aber auch richtig gehopft und nicht etwa, wie das sozialistische Alltagsbier, mit Rindergalle gebittert. Da sitzt nun das Kirchhaseler Mannsvolk, durstig wie stets um diese Stunde, in Arthurs Schankstube und probiert, was ihm über die Jahre vorenthalten wurde, leckt sich die Lippen, sieht Blumen erblühen auf fränkischem Bier und träumt großdeutsche Träume. Lothringen, erinnert sich Rentner Habelschwert, da haben wir damals Panzerstellungen geschaufelt. Aber zuerst verlangt Umsiedler Granzow, zuerst holen wir uns Ostpreußen zurück. Die Krim, erinnert Arthur und dreht am Zapfhahn, und es ist nicht ganz klar, ob in seinen Worten eine Spur Ironie mitschwingt, als er fordert, vergesst mir die Krim nicht, da wollte ich schon längst mal Urlaub machen. Derart verteilen also die Männer von Kirchhasel die Welt neu. Zugegeben, nicht alle sind da. Lehrer Umlauf etwa bleibt heute daheim, weil seine Frau das so will. Die pöbeln dich dort eh bloß an, hat sie gesagt, wegen weil du Partei gewesen bist. Und willst du mich etwa allein lassen mit diesem Fernsehen voll von Katastrophen? Nein, das wagt Lehrer Umlauf nicht. Und etliche von den ganz alten Bauern sitzen auch nicht bei Arthur. Die machen sich lieber auf den Weg bis in den Weiler Kuhfraß, dessen Wirt mit den Kulmbachern abgeschlossen hat. Die schlürfen nun in Kuhfraß ein Angedenken, das nach goldener Vorkriegszeit schmeckt. Zu bereden gibt es mehr als genug in diesen bewegten Zeiten, in Kuhfraß wie in Kirchhasel. Das Wunder des Wandels schwebt als ein Silberstreif über wölkendem Tabakrauch. Und nun gilt es zu entscheiden, wem die Früchte dieses Wunders zustehen und wem nicht. Filialleiter Bienert von der örtlichen Sparkasse offenbart soeben unter strenger Wahrung des Bankgeheimnisses, wie sich der Kontostand eines parteizugehörigen Schulmeisters von dem eines genossenschaftlichen Traktoristen unterscheidet. Willi der Dorftrottel, der nicht schreiben kann und nie ein Bankkonto hatte, ist vom Paradies ausgesperrt und muss sich das neue Geld von Arthur zeigen lassen. Gerechtigkeit für alle, verlangt Willi und hofft, dass ihm endlich jemand ein Bier spendiere. Für die Gerechtigkeit, entgegnet der Bienert, müsse nun jeder alleine sorgen. Die da oben, sein Zeigefinger weist auf Arthurs getäfelte Stubendecke, die da oben können ja nicht wissen, wer in Kirchhasel auf welcher Seite gestanden sei. Das ist nämlich Demokratie, pflichtet Waldarbeiter Zehner ihm bei. Und weil ihm noch immer niemand ein Bier spendiert, erklärt nun der Willi, da wolle er doch gleich mal anfangen mit der Gerechtigkeit, steht auf und verlässt entschlossenen Blickes die Metzgerei und Schankwirtschaft Kirchhasel. Jetzt ist es für eine Weile ganz still bei Arthur. Nur Umsiedler Granzow, der eben in Deutsch-Ostafrika weilte, wundert sich über das plötzliche Schweigen. Ist was passiert? In dieser Nacht zerscherbt ein faustgroßer Stein Umlaufs Wohnzimmerfenster und beendet den trauten Familienabend. Die Frau des Lehrers verbringt den Rest der Nacht heulend in der fensterlosen Besenkammer. Dorfpolizist Bohlich, der neben Umlauf wohnt und das Klirren gehört hat, zieht sich die Bettdecke übers Ohr, weil für demokratische Steinwürfe noch keine Dienstanweisung vorliegt. Kurz vor Mitternacht begleicht Rentner Habelschwert als letzter Gast seine Rechnung, ein einziges Bier. Arthur lächelt höflich und bedankt sich, was für Zeiten. Er reicht dem Habelschwert den Krückstock, verschließt hinter ihm die Tür und will eben die Lampen löschen, da klopft es noch einmal. Auf der Schwelle steht Alfred der Asphaltflicker, trägt in beiden Händen Einkaufsnetze voll leerer Bierflaschen. Alfred, der seit 30 Jahren davon träumt, die Landstraße nach Groß-Eutersdorf, der er nach jedem Winter die Frostaufbrüche zu stopfen hat, mit einer funkelnagelneuen Schwarzdecke zu überziehen, mit befestigten Randstreifen markiert, mit Richtungspfeilen und Katzenaugen in den Kurven. Doch dafür war nie Geld da. Und für diesen Kummer, der dem Alfred aus dem nicht getanen Lebenswerk erwächst, sind also die Bierflaschen gedacht, gegen die jetzt der Wirt das Leergut eintauschen soll. Arthur bückt sich und greift in den Kasten mit dem fränkischen Schiffergold. Das nicht wehrt der Alfred ab, das macht mein Magen nicht mit, der verträgt bloß noch, was ich immer gesoffen hab, Rindergalle. Die neue Zeit kommt für mich zu spät. Als der Asphaltflicker geht, lässt er für Arthur die Hoffnung zurück, die restlichen Vorräte an Saalfelder Grottenbräu doch noch an den Mann zu bringen. Es ist Nacht, mondlos. Die Straßenbeleuchtung in Kirchhasel besteht aus zwei Peitschenleuchten, vorm Schulhaus die eine, die andere am Abzweig nach Kochberg. In deren trübem Schein sieht Alfred am Straßenrand ein Auto, Marke Trabant. Kein glücklicher Parkplatz, dieser Kreuzungsbereich, denkt er sich und erkennt, da sitzt jemand hinterm Lenkrad, den Kopf weit zurückgelehnt, den Mund aufgerissen. Alfred sieht die weißen Zähne blecken. Alfred erwägt, einfach weiterzugehen. Immerhin, die Nacht ist mondlos, ich muss nichts gesehen haben. Und wer weiß, was es für Ärger bringt, wenn ich mich einmische. Aber dann stellt er doch seine Bierflaschen am Straßenrand ab. Asphaltflicker, sagt Alfred, sind auch Menschen. Er nimmt allen Mut zusammen und öffnet die Autotür. Da sitzt eine Frau, und sie lebt noch, atmet keuchend in kurzen Stößen. Ihre Hände umkrampfen das Lenkrad. Verwirrt steht Alfred und weiß nicht weiter. Die Wehen, sagt Juliane, wurden immer heftiger, und sie kamen in immer kürzeren Abständen. Jedes Mal, wenn eine neue Schmerzwelle nahte, lenkte ich den Wagen an den rechten Straßenrand, hielt an, zog die Handbremse fest und wartete, bis das Ärgste vorüber war. Ich atmete tief durch, löste die Handbremse und fuhr ein Stück weiter. Irgendwann wusste ich, jetzt geht es nicht mehr, wenn nicht ein Wunder geschieht, bringe ich mein Kind im Auto zur Welt. Ich hatte keine Vorstellung, wo ich mich befand, wie weit es noch bis zur Klinik war, und dann stand plötzlich dieser Mann vor mir. »Ich krieg ein Kind«, sagt die Frau im Auto, sie stöhnt. »Ich brauch einen Arzt«, ratsuchend schaut Alfred sich um im nächtlichen Kirchhasel. »Einen Arzt gibt es hier nicht. Das Dorf liegt in tiefem Schlaf, alle Fenster sind dunkel. Nur bei Arthur dem Wirt brennt noch ein Licht.« »Polizeistunde«, ruft Arthur, als an die Haustür gepocht wird. »Weit in der Nacht ist es, was die Leute sich so denken.« »Telefon, dringend«, ruft aufgeregt eine Stimme jenseits der Tür. »Bin ich die Post?«, fragt sich Arthur. Doch dann erinnert er sich, dass die Stimme wie die vom Alfred klingt. Womöglich hat der hier was liegen lassen. Und nun dreht er doch den Schlüssel im Schloss und schiebt den Riegel zurück. Da ragt ihm ein dicker Bauch entgegen, der gehört zu einer Frau, die er nicht kennt, und Arthur ist schon im Nachthemd. »Guter Gott«, seufzt die Frau. »Nein«, entgegnet Arthur, »ich bin der Wirt.« »Sie kriegt ein Kind«, brüllt Alfred der Asphaltflicker aufgeregt und drängt sich zwischen Türpfosten und dickem Bauch hindurch in Arthurs Gesichtskreis. »Ich hab selber Augen im Kopf«, knurrt der Wirt, »aber bin ich die Hebamme?« Ruft den Krankenwagen, es ist eilig. Kommt erst mal rein, entscheidet Arthur, wendet sich um und will zum Telefon gehen, kommt aber nicht vom Fleck, weil Alfred in all der Verwirrung auf seinen Pantoffel getreten ist und dort wie angewurzelt stehen bleibt. Warum geht er nicht endlich zum Telefon, denkt Alfred verzweifelt. Warum hält er mich fest, wenn es angeblich so eilt, fragt sich Arthur. Ein spitzer Aufschrei der Frau erlöst die Männer aus ihrem Missverständnis, erschrocken tritt Alfred beiseit, der befreite Pantoffel segelt quer durch den Schankraum und hinkend, weil zur Hälfte barfüßig, hastet der Wirt zum Telefon. Wo stand das bloß gleich? Auf dem Tresen, souffliert Alfred beflissen, mit vor Aufregung zitternden Händen, die Fingerspitzen sorgsam angeleckt, blättert Arthur im Fernsprechbuch. Die Frau hockt auf der Bank am Kachelofen, wimmert leise. Nur immer ruhig Blut, sagt Alfred. Er meint damit sich, doch er sagt es laut. Wo ist Blut? Fragt Arthur nervös. Aber jetzt hat er die richtige Nummer gefunden. Hier, Metzgerei und Kirchwirtschaft Schankhasel, brüllt der Wirt in den Apparat. Ein erneuter Schrei, lauter und langgezogener noch als der vorige, ein rechter Urschrei, durchhallt die nächtliche Schankstube. Im Haus gegenüber, sieht Alfred der Asphaltflicker, gehen die Lampen an. Traktorist Dünnbein, ein Junggeselle, der sich gelegentlich im Dorfkonsum vor den Frauen entblößt, lehnt sich weit aus dem Fenster. Und ein paar Häuserstraß ab entschließt sich Dorfpolizist Bohlig, nun doch das Bett zu verlassen und in die Uniform zu steigen. In der Eile kann er das Koppel nicht finden. Arthur, der Wirt, hat auf der linken Hand eine Warze, die stammt noch aus sozialistischer Vergangenheit. Darum hat auch alles Besprechen nichts genützt. An der polkt er herum, wenn er sich nicht zu helfen weiß, also auch jetzt. Und nun beginnt die Warze zu bluten und will damit nicht mehr aufhören. Erschüttert sieht der Wirt sein eigenes Blut auf den Tresen tropfen. »Ich merkte«, sagt Juliane, »dass ich das Kind nicht mehr halten konnte. Na los, dachte ich dann nichts wie raus. Die fremden Männer waren mir völlig egal. Ich suchte nach einer Position, in der ich pressen könnte, kroch auf dem Boden herum, suchte nach einem Halt. Mit beiden Händen umfasste ich die Kante der Sitzbank. Was dann schrie, das war nicht ich, sondern die Verzweiflung in mir. Ben schrie diese Verzweiflung, da spürte ich seine Hand in meinem Nacken, die andere tupfte mir den Schweiß von der Stirn. Ich wurde ganz ruhig, sagt Jule, und dann ging alles ganz einfach. Anna glitt wie ein Fisch aus mir heraus. Ich wollte nicht glauben, dass es nun schon vorbei war. Doch da lag das Kind in meinem Rock, da kann es nicht bleiben, dachte ich noch, und die Nabelschnur muss durchtrennt werden. Ich vermisste Bens Hand in meinem Nacken, und dann heulte ich los. Vor Glück, dass es da war, und vor Schmerz, dass es keinen Vater hatte. »Gebt mal ein Tuch«, verlangt soeben die Frau, die jetzt vor der Bank auf den Dielen kauert und ihren Rock zusammenhält, »ein sauberes.« Und während der Wirt nach den Tischdecken eilt, frisch gestärkt und gebügelt, sieht Alfred eine dünne Blutspur übers Dielbrett rinnen. Seine Augäpfel drehen sich einwärts. Der Wirt hört von der Ofenbank her ein dünnes Stimmchen plärren und gleich darauf einen dumpfen Fall. Der rührt davon, dass Alfred, ein gefällter Baum, lang hingestreckt am Boden liegt. Ein Mädchen stellt Arthur mit Kennerblick fest, als er das Kind in die Tischdecke wickelt. Sie heißt Anna. Arthur schenkt einen Schnaps ein für Alfred, der noch immer auf den Brettern liegt. Als er merkt, wie weich seine eigenen Knie sind, leert er das erste Glas selbst. Der Rettungswagen fährt mit Sondersignal und mit Mutter und Kind aus dem nächtlichen Kirchhasel. Dorfpolizist Bohlig legt grüßend die rechte Hand an den Mützenschirm, die linke umklammert verzweifelt den koppellosen Hosenbund. Arthur hat die angebrochene Schnapsflasche zwischen Alfred und sich auf den Tisch gestellt. »Das ist eine Geschichte, die ins Fernsehen muss«, erklärt Alfred der Asphaltflicker, und hält dem Wirt das geleerte Glas unter die Nase. Recht hat er, denkt Arthur, während er großzügig nachschenkt, und er sieht im Geiste schon die Männer aus dem Weiler Kuhfraß, dicht gedrängt um seinen Tresen, seiner Erzählung von der seltsamen Geburt eines Menschen in der Metzgerei und Schankwirtschaft Kirchhasel lauschen.